Freude und Friede von dem, der ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtext, der meine Predigt heute zugrunde liegt, den haben wir eben als Lesung schon gehört und ich zitiere daraus noch einige wenige Verse. Er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die denen folgen, die wir glauben, sind die. Und dann gibt es eine ganze Menge Zeichen und ich konzentriere mich heute auf Kranke werden sie die Hände legen und so wird es besser mit ihnen werden. Und dann gehen die Jünger los, predigten an allen Orten und der Herr begleitete sie und bekräftigte das Wort durch die mit folgenden Zeichen. Ja, und nun, guter Reinhard, bitte ich dich um dein Wort. Rede du zu uns, dass wir es verstehen und dass wir es uns zu Herzen nehmen. Amen. Ich würde euch ja gerne eine Predigt halten, die euch einleuchtet. Aber interessant am christlichen Glauben sind nicht die Dinge, die einem einleuchten. Leuchtet euch das denn ein, dass ein Toter vom Tod zurückkommt? Das sind wir einfach nicht gewohnt. Wir glauben eher an Außerirdische als an Auferstandene. Dazu zwei Missverständnisse. Das erste ist das rationalistische Missverständnis. Da heißt es, Wunder gibt es nicht. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Und manche Christen genieren sich zu erklären, dass sie an Wunder glauben. Aber die moderne Naturwissenschaft, die würde ehrlicherweise nie sagen können, es gibt keine Wunder. Das sind Aussagen aus dem vorletzten Jahrhundert. Heute weiß die Naturwissenschaft um die Grenzen ihrer Aussagen. Sie kann Wunder nicht bestreiten. Und sie kann die Wunder auch nicht beweisen. Gott, der Schöpfer, hat Gesetzmäßigkeiten gegeben, die wir erforschen können. Aber Christen rechnen mit Gott, dem Schöpfer, dem größere Gesetzmäßigkeiten zur Verfügung stehen, für die unser Verstand leider nicht genügt. Das ist traurig, aber wahr. Das zweite Missverständnis ist das fromme Missverständnis. Man glaubt, was die Bibel über Wunder schreibt, aber es ist doch alles nur ein frommes Märchen. Es war einmal. Es hat mit einem nichts zu tun. Man nennt es Glauben und hält nur für wahr, was einmal war. Lang, lang ist es her. Aber die Bibel ist kein Geschichtsbuch, sondern die Kampfeinweisung Jesu für die Schlacht um diese Welt. Auf dieser Erde regiert ein falscher Herr. Die Bibel nennt ihn Satan. Und unser König Jesus Christus ist gekommen, sein Eigentum einzufordern. Und deshalb lehrte er, deshalb heilte er. Und deshalb machten die Leute damals und machen die Leute heute Erfahrungen mit ihm, mit Jesus. Jesus hatte seinen Jüngern schon vorher gesagt, bevor er ans Kreuz genagelt wurde, dass er am dritten Tag wieder auferstehen würde. Aber sie waren von seinem Tod am Kreuz so geschockt, dass sie sich nur noch verkrochen hatten und die Berichte der anderen Jünger über die Auferstehung einfach nicht glauben wollten. Gleich zweimal lesen wir nacheinander, sie glaubten nicht. Weder Maria Magdalena noch den zwei, die nach Emmaus unterwegs gewesen waren. Und sogar dann, als Jesus in diesen inneren Kreis der Jünger, die um ihn herum waren, hineinging und Thomas war nicht dabei, glaubte Thomas den anderen Jüngern nicht. Ein Toter kehrt zurück. Und als er erschien, da schimpfte er. Er schalt, steht es so nett bei uns in unseren Übersetzungen. Er schalt. Nein, er schimpfte, heißt das auf Deutsch heute. Er schimpft über ihren Unglauben und über ihr hartes Herz, dass sie den Zeugen seiner Auferstehung nicht geglaubt hatten, dass sie seinem Wort nicht geglaubt hatten, dass er ihnen doch schon vor seinem Tod gesagt hatte. Jesus ist unwahrscheinlich lebendig. Schimpfen ist ein deutliches Zeichen von Lebendigsein. Manche Leute sind es dann richtig lebendig, wenn sie mal ordentlich schimpfen können. trotzdem tun, müsste er auch schimpfen, dass wir einfach nicht mit ihm rechnen. Ohne den Glauben an die Auferweckung unseres Herrn und damit an die Auferweckung aller zum Heil oder zum Gericht ist das ganze Christentum wie ein Mercedes ohne Motor. Das war schon der erste Punkt. Der nächste dauert auch nicht viel länger. Das muss sein, denn wir konzentrieren uns heute auf den dritten Punkt. Jesus lebt, das war das erste. Jesus rettet, das ist das zweite. Muss er das retten? Nein. Tut er das? Ja. Brauchen wir das? Lebensnotwendig? Ja. Selig sollen wir werden, das heißt wörtlich gerettet. Wir können uns nicht selbst retten. Das könnte man so lange glauben, wie es einem gut geht. Wenn eine Krise kommt, die einen bis ins Mark trifft, weiß anderes darüber. Und die Bibel schreibt deshalb über die Sünde nicht als eine Eigenschaft, sondern als eine Gefangenschaft. Oder ist es zunächst ganz egal, ob wir uns gut fühlen oder schlecht fühlen, wenn wir gefangen sind, sind wir gefangen. Und solange wir uns um uns selbst drehen, dann sind wir auch in uns selbst gefangen. Martin Luther nennt das, wir sind in uns selbst verkrümmt. Solange wir uns um die Dinge drehen, die uns überaus wichtig sind, sind wir in diesen Dingen gefangen. Und um irgendeine geheime Achse dreht sich jedes Leben. Auch euer. Der Jesus Christus, der hat uns alle lieb, der uns so lieb, dass er nicht will, dass wir verloren gehen, sondern dass uns geholfen wird. Und deshalb bietet er uns auch die Möglichkeiten dazu. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Was für ein hartes Wort. Und dieses Wort verdammt, das reizt natürlich ungeheuer. Was ist das für ein Gott der Liebe, der einen verdammen kann? Aber Jesus lädt in die Liebe Gottes ein. Und er sagt, dass es tödlich für uns ist, ohne die Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das Evangelium ist deshalb eine Frohbotschaft und nicht eine Drohbotschaft. Man kann darüber froh werden, wenn man weiß, es gibt eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Und ich finde es ausgesprochen lieblos, jemanden in sein sicheres Verderben rennen zu lassen, ohne ihn zu warnen und ihm den Weg aus dem sicheren Verderben zu zeigen. Das war der zweite Punkt. Jesus lebt. Jesus rettet. Davon dürfen wir Gebrauch machen. Nun kommt der dritte Punkt. Heil ist mehr als Heilung. Die Bibel nennt einige Zeichen, die denen folgen, die an ihnen glauben. Zum Beispiel auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Man kann das alles symbolisch verstehen, aber auch wörtlich. So wie Jesus nicht symbolisch auferstanden ist, sondern konkret den Tod besiegt hat und das Grab leer war, so sind auch die Zeichen und Wunder, die er tut, real und konkret. In meiner alten Gemeinde ist es seit langer Zeit üblich, dass wir das tun, was die Bibel hier nennt. Und womit wir hier heute beginnen, dass wir einmal monatlich für unsere Kranken beten wollen. Auf die Kranken werden sie die Hände legen. Handauflegung ist im Kampf gegen die Krankheit immer eine starke Waffe. Und sie ist immer verbunden mit dem Gebet. Verwechselt das bitte nicht mit Besprechen. Das ist ja heute wieder modern geworden. Ich hatte eine Rose. Und dann ging ich trotzdem zu meinem Stammtisch. Einmal im Vierteljahr treffen sich dort die jungen Leute, damals jungen Leute von vor 50 Jahren, die damals Abitur gemacht hatten. So eine kleine Gruppe nur nicht, aber alles hochintellektuelle Leute. Ich weiß nicht alles aufzählen, was alles dabei war, auch jede Menge Ärzte und so weiter und so fort. Und dann sagte ich, ich habe eine Rose. Und unisono die ganze Runde, wie sie da saß, sagte, du musst zu besprechen gehen. Ich sage, ihr macht mir Mut. Ich weiß mich an die Falschen, wenn ich etwas gegen meine Hose tun will, dann bete ich zum Herrn Jesus Christus. Das haben sie nicht verstanden. Aber es sind immer so die Gelegenheiten, bei denen ich dann mal ganz gut ein bisschen fischen kann. Ich habe es ihnen gesagt. Und das muss man schon wissen, aus welchen Quellen man schöpft und welchen Kräften man sich aussetzt. Und wer sich besprechen lässt, der muss wissen, dass das Besprechen äußerlich wohl helfen kann. Aber dahinter steht nicht Gott und nicht irgendeine neutrale Macht. Auch der Teufel hat Macht, selbst wenn er, wie die Bibel sagt, als Engel des Lichts erscheint. Nur der Teufel heilt nie. Und was er äußerlich heilt, verlagert er auf die Seele. Vielleicht verlierst du deine Gürtelhose, aber deine Seele wird krank. Und Christus warnt uns ausdrücklich vor falschen Christen und falschen Propheten. Und wenn du davon betroffen bist und das bis jetzt nicht gewusst hast, dann höre es jetzt einfach mal. Höre und prüfe die Bibel. Ich lade ein zu Gott, der Jesus Christus zu uns gekommen ist. Und der will uns nicht nur gesund machen, der will uns auch heilen. Und diesen Satz könnt ihr mitschreiben, den könnt ihr euch über den Spiegel hängen und ihn jeden Tag neu buchstabieren. Heil ist mehr als Gesundheit. Heil ist mehr als Gesundheit. Aber Jesus macht auch von der Krankheit nicht Halt, als wäre hier ein Bereich, der seiner Macht entnommen werde. Und deshalb bieten wir das an, dass nach jedem Gottesdienst Seelsorger zur Verfügung stehen. Einmal monatlich, aber auch sonst. Ich bin auch schon oft hier angesprochen worden, um mit Leuten zu beten und ihnen die Hände aufzulegen. Und das, was wir jetzt einmal monatlich hier machen, das nennen wir nicht Heilungsgebet, dass da nichts missverstanden wird. Heilungsgebet ist sogar, ich habe Macht. Nein, ich habe überhaupt keine Macht. Ich bin sowas von ohnmächtig. Gott, der Herr, hat alle Macht. Und ich kann mir ausgießen über einen Menschen. Oder das auch nicht tun. Aber ich kann das nur weitergeben. Dieses Krankengebet, diese Krankensegnung und nach Jakobus 5 auch die Krankensalbung. Salbung, das ist einfaches Olivenöl. Ich habe mir aus Jerusalem was mitgebracht. Das klingt ein bisschen feierlicher. Aber es ist einfach Olivenöl. Und ich möchte von einigen berichten, wie es ihnen ergangen ist, als sie sich und ihre Krankheit Jesus überlassen haben. Bericht Nummer 1. Jahrzehntelang hatte ich Migräne. Genau genommen seit meinem 17. Lebensjahr. 30 Jahre lang habe ich alles versucht, um meine Migräne loszuwerden. Ich habe sämtliche Tablettensorten und alles Menschenmögliche durchprobiert. Nichts half. Oft hatte ich schon am Dienstag meine gesamte Wochenration an Tabletten verbraucht. Ich wusste einfach keinen Ausweg mehr. Und dann hat der Pastor oder Kirchenvorsteher über mir gebetet, hat mir die Hände aufgelegt. Und das hat mir augenblicklich geholfen. Ich mochte es gar nicht glauben, aber die Migräne war weg. Und das ist jetzt fast 36 Jahre her. Seitdem habe ich keine Migräne mehr. Und dafür bin ich meinem Herrn Jesus Christus sehr, sehr dankbar. Bericht Nummer 2. Ich hatte über mehrere Wochen einem Kreuzbein eingeklemmt, die Schürzenhälfte. Die ärztlichen Behandlungen halfen nichts. Und unter Handauflegung wurde für mich darum gebetet, dass Jesus den Nerv freimachen würde und dass er mir die Schmerzen nimmt. Ich bin da trotzdem aus der Kirche herausgehumpelt. Im Laufe des Tages ließen die Schmerzen nach. Beim Arzt hatte ich noch mehrere Termine. Und als ich das nächste Mal da war, fragte er mich, was ich denn hier bei ihm eigentlich noch wolle. Er sagte, ich brauchte nicht mehr wiederzukommen. Und ohne zu humpeln und ohne Schmerzen bin ich nach Hause gegangen. Und es ist so geblieben. Jetzt schon mehrere Jahre ohne Schmerzen. Bericht Nummer 3. Ich war in einer tiefen Depression. Ich wusste keinen Weg mehr. Meine Kraft war zu Ende. Meine Möglichkeiten auch. Depression. Aber mein Herr hat mein Leben auf eine andere Basis gestellt. Bericht Nummer 4. Seit meinem 19. Lebensjahr hatte ich viermal eine schwere endogene Psychose. Ich hörte dann irgendwann vom Krankengebet und da ich vollständig gesund werden wollte, ging ich dorthin und ließ über mir beten. Ich wurde zwar äußerlich gesehen nicht geheilt, ich bin immer noch auf Medikamente angewiesen, aber ich erfuhr eine völlige innere Heilung und fand zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ich habe eine echte Gewissheit bekommen und ich weiß jetzt, dass ich die Ewigkeit mit Jesus Christus verbringen werde und heute mit ihm leben darf. Diese innere Heilung bedeutet mir viel mehr als jede äußere Heilung. Ich bin in Jesus Christus geborgen. Soweit, so gut. Das sind so einige Erfahrungen aus meiner alten Gemeinde. Soweit, so gut. Als Christen beten wir für jemanden und der wird natürlich gesund. Und dann, und wir wissen, dass das nicht so ist. Nicht. Ich bin in China gewesen mit Transport Radio. Und da wollten wir mal sehen, was unsere Programme, die wir dort ausstrahlen, für die jungen Gemeinde Christen bewirken. In China ist es so üblich, da kommt einer zum Glauben, dann ist er 3 Monate im Glauben, dann sagt man ihm, du musst jetzt hier die Gemeindeleitung machen, die wachsen alle so schnell und schießen die Tilze aus dem Boden. Und dann muss er nach 3 Monaten schon die Gemeinde leiten. Das ist fast gar nicht möglich, das geht nur durch das Wunder des Heiligen Geistes. Wir wurden begleitet von 2 Professoren aus Taiwan, also auch Chinesen. Und dann kamen unsere Gesprächspartner angereist, 500 Kilometer weit. Und die berichteten uns unfassbare Dinge. 90% aller Leute in China, die zum Glauben kamen, hatten zuvor eine Heilungserfahrung. Ich habe ja nichts gegen Heilungen, aber das war mir doch ein bisschen viel. 90%, das ist ja unvorstellbar. Die Erstkontakte und die Art der Krankheiten, das macht ihn nicht mehr nachdenklich, das macht ihn nicht verzweifelt. Gehirntumor, nicht operabel, Krebs im Endstadium und. Wir standen in Peking in einer ca. 500 Meter langen Schlange vor einer der wenigen sogenannten arbeitenden Kirchen und warteten auf den 2. Gottesdienst. Wurden sofort als Ausländer identifiziert, das ist ja auch nicht so schwierig als Europäer. Und dann kamen wir mit der jungen Frau, die hinter uns stand, ins Gespräch. Und die haben wir dann gefragt, warum gehen Sie in die Kirche? Ja, weil ich Christ bin. Und warum sind Sie Christ? Sagt sie, ich hatte einen inoperablen Gehirntumor, einen nicht zu operierenden Gehirntumor. Und da sagten die Ärzte, die atheistischen Ärzte, wir können für dich nichts mehr tun. Aber geh doch mal zu den Christen, die beten für dich. Dann bin ich zu den Christen gegangen. Ich gebetet und ich wurde geheilt und ich wurde heil. Da bin ich Christ geworden. Freude. Freude über Freude. Und in diesem Land beweist sich der Herr tatsächlich. Und nicht nur in China. Ich war auch in Indien, in einem Busch, bei den Ureinwohnern. Dasselbe wie in China. Es gab Krankheit und es gab Heilung. 100% Heilung. 100%. Ich erinnere mich an einen 15-jährigen Jungen, der mit 41 Grad Fieber in der Hütte lag und am nächsten Tag getauft werden sollte. Er wurde getauft. Das Fieber war weg nach dem Gebet für ihn. Auf meine Frage, die Frage eines norddeutschen lutherischen Theologen, was macht ihr mit dem das Gebet nichts gebracht hat? Da wurde ich überrascht und erstaunt angeguckt. Wieso? Diese Situation kennen wir nicht. Wir beten für Leute und dafür hat Gott uns sein Versprechen gegeben, dass er unsere Gebete erhört. Tja, der nächste Arzt war sonst du und der hatte noch weniger Ahnung von Medizin als ich. Es war noch ein norddeutscher Theologe mit dabei und wir waren beide sehr beeindruckt. Dachten wir, wir nutzen die Gunst des Ortes und beten füreinander auch für die Dinge, die uns Not machen. Und Und stellt euch vor, es passierte nichts. Nichts. Die Heilungen lagen nicht an dem Ort. Zurück nach China. 90% aller Bekehrungen durch vorangegangene Heilungserfahrungen. Und in den Gegenden, in denen die Christen nach wie vor grausam verfolgt werden, im liberaleren Shanghai, da waren es keine 90%, da waren es nur noch 50%, die über Heilungen Christen wurden. Warum? Ich wäre ja noch froh über 51%, wenn die bei mir wären, wäre ich ja sowas für dankbar. Aber warum? Und ich muss euch sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu beantworten. Ich halte keine einzige Antwort für so überzeugend. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zurück nach Deutschland. Der nächste Punkt. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden. Da war ich 14 Jahre und besuchte mit meinem Vater eine alte Glaubensschwester. Die ging mühsam an Krücken. Aber jetzt ging sie nicht mehr, sondern jetzt saß sie da und heulte Rotz und Wasser. Was war passiert? Sie war in der Veranstaltung, vielleicht wird ihr noch einige kennen, von Hermann Zeiss, dem Heilungsevangelisten. Sie hatte für sich beten lassen und es hatte nichts zum Besseren verändert. Aber man hatte ihr dann auch gleich die Gebrauchsanleitung mitgegeben, nach der Hermann Zeiss mit seiner fragwürdigen Verkündigung in Ordnung war und sie falsch lag. Nämlich die Antwort hieß: Du glaubst nicht genug. Du glaubst nicht genug. Mir wurde natürlich schlagartig klar, was jetzt hier passierte. Jetzt hatte die Frau noch ein zweites Problem. Nicht nur, dass sie nicht gehen können, sondern sie glaubt nicht genug. Und ich wusste bestens, wenn jemand glaubte, dann diese Schwester. Und es machte mich zornig und macht mich immer noch zornig, denn an dieser Irrlehre hat sich bis heute nichts geändert. Das kann man immer noch hören. Du glaubst nicht genug. So ein Unsinn. Und weh denen, die unseren leidenden Geschwistern noch geistliche Lasten auflegen. Trösten sollen wir, stark machen. Und Trost kommt von der Wortwurzel Triova, kernholzartig. Was weiß ich denn, was uns unser Herr noch alles zumutet? Was weiß ich denn, was uns noch ins Haus steht? Und dann sollen wir kernholzartig sein, nicht nur von mir. Und wenn ich trösten kann, hat bei den Kranken nichts verloren. Nichts. Die erste Aussage, die gemacht werden muss, ist: Nicht die Krankheit hat mich im Griff, sondern Jesus Christus. Jesus Christus. Und jeder Mensch ist geborgen in der Hand von Jesus, der das alles mit ans Kreuz genommen hat. Es gibt keine Garantie für Heilungen. Aber wo Menschen frei werden aufgrund des Gebetes, dann ist das ein großer Appetitmacher auf die großartige Kraft Gottes. Und auch dann, wenn man heil geworden ist. Und ich erinnere mich an den Bischof Diwendo, diesem großen Evangelisten in Südafrika. Der wurde auch durch Gebet geheilt. Und dann wenige Monate später, dann war der Lymphknotenkrebs zurück und er ist ganz schnell gestorben. Und dann fragt man sich: Herr, warum ist das so? Wiederum kann ich nur sagen, ich weiß es nicht, warum der Herr das zulässt, warum er den einen die Krankheit nimmt und den anderen die Krankheit lässt. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, Johannes 1, Vers 5, die Dunkelheit liebte das Licht nicht. Aber ich weiß, Gott gehört auch die Dunkelheit. Auch die, wo wir gar keinen Durchblick mehr haben, wo wir nicht wissen, warum man krank ist. Gott gehört auch die Dunkelheit. Wir können aus der Bibel keine Methodik der Heilung ableiten. Und die Vielfalt der Heilungsmethoden von Jesus und auch der Apostel verbietet es, eine bestimmte Methode für den Heilungsdienst als verbindlich anzusehen. Wir sind total abhängig von Jesus Christus. Ich erzähle noch ein paar schöne Heilungen, damit wir Mut haben, auch unsere Leute zu beten. Ich erzähle zunächst mal von meiner Tochter. Die weiß das jetzt nicht, aber die hat es sicherlich zugestimmt, dass ich das hier jetzt erzählen darf. Ich war irgendwann bei der Diakonie-Konferenz in Mülheim eingeladen, vor 38 Jahren. Und da hatte Ulrich Bazzani auch Wolfram Kopfermann eingeladen. Und dem erzählten wir von unserer vierjährigen Tochter, die einen Flux hatte und damit eine Blasenentzündung nach der anderen hatte. Wir haben da zusammen gebetet. Meine Frau war mit. Wir drei haben zusammen gebetet. Das war in Mülheim an der Ruhr, ziemlich weit weg von Hamburg, wo meine Tochter lebte. Und dann gab es trotzdem eine Fernheilung. Wie der Knecht des Hauptmanns zu Kapernaum. Und sie hat in den zurückliegenden 36 Jahren nie wieder eine Blasenentzündung gehabt. Nie wieder. Oder noch so eine wunderschöne Geschichte. Pastor Dietrich Otto, ein Freund von mir, hatte Zungenkrebs. Als Pastor war nichts zu machen, trotz Gebet. Und dann lag er auf dem OP-Tisch und dann wollte der Arzt es rausschneiden. Und die Konsequenzen waren klar. Man hätte ihm das alles zugenäht, er hätte monatelang nicht reden können und das als Pastor. Und dann guckt der Arzt nochmal, wo der Krebs geblieben ist. Der war weg. Zu Hause beteten weg. Gleichzeitig die Gemeinde lag auf den Knien und betete für den Pastoren. Weg. Einfach. Weg. Tja, so ist unser Herr. Noch eine Geschichte. Ein Kirchenvorsteher von uns lag in der Urologie hier in der Klinik Ost, nicht Ost, Mitte, St. Jürgen. Hatte ein Geschwür direkt am Darm und eine schwierige Operation, um das Geschwür wegzubekommen. Ob das dann geklappt hat oder nicht, das wusste man noch gar nicht ganz genau. Und da bin ich dann mit einem Kirchenvorsteher zu ihm hingegangen, zur Öfter da. Und dann haben wir beide noch einmal für ihn gebetet. Und dann waren wir zwei Stunden weg. Und dann brach auf einmal das auf und der Eiter quoll raus. Und er sagte, wenn ihr nicht da gewesen wärt, wenn ihr nicht für mich gebetet hättet, ich wäre da gestorben. Das war ihm für ihn völlig klar. Gott hat eingegriffen. Gott hat gehandelt. Wir haben unsere Abendmahlsliturgie dann etwas geändert. Da kam nämlich immer ein Vers vor. Und da hieß, ja, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Dann haben wir es ersetzt. Meine Seele durch dich. Ja, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Aber sprich nur ein Wort, so werde ich gesund. Das stimmt. Wenn der Herr ein Wort spricht, dann werde ich gesund. Selbst nebenher meine ich, die Krankenkassen müssten eigentlich uns bezahlen. Aber das ist jetzt eine kleine heitere Einlage. Ja, ich könnte aus meinem Leben noch verschiedene andere Glaubenszeugungen erzählen. Wenn der Pastor über 40 Jahre im Dienst ist, dann erlebt er viel. Da erlebe ich auch sehr viele Heilungssachen, natürlich. Und ich habe auch sehr viel erlebt, dass Leute nicht gesund wurden. Die anderslautenden Berichte. Sie werden nicht gesund. Was richtet das Gebet für sie aus? Das Erste ist, sie erfahren eine innere, eine seelische Heilung. Und wir leben ja, dass Menschen äußerlich nicht gesund werden, wenn wir für sie beten. Aber wir leben auch oft, dass die Krankheit eine Sprache bekommt. Ich erinnere mich, da kam aus der Matthäusgemeinde die Kindergartenleiterin und eine Missionarin zu uns im Krankengebiet. Und die beiden krochen im wahrsten Sinn des Wortes nach vorne vor den Altar. Die konnten nicht aufrecht mehr gehen. Dann haben wir für sie gebetet und die Kindergartenleiterin sprang anschließend auf und tanzte durch die Kirche und war gesund. Und die Missionarin war nicht gesund. Sie kroch wieder nach Haus. Sie hat mich ein paar Tage später angerufen und dann gesagt, ich weiß jetzt, warum ich noch krank bin. Ich weiß jetzt, wozu Gott mich hat krank werden lassen. Krankheit bekommt eine Sprache. Ja, manchmal wird die Krankheit auch in ihrem Verlauf gestoppt. Es kommt zum Stillstand. Und dann erleben wir natürlich auch eine Form der Heilung, von der selten geredet wird. Es ist nicht besonders beliebt, diese Heilung, ich gestehe es. Nämlich, dass Jesus den Krankheitsprozess beschleunigt und es zu einer endgültigen Heilung kommt. Und diese endgültige Heilung ist das ewige Leben. In diesem ewigen Leben gibt es kein Leiden mehr, keine Krankheit und keinen Tod mehr. Keine Tränen. Gott sei es gedankt. Ich sagte gerade, diese Heilungsart ist nicht die begehrteste. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Wir wissen nicht, warum Gott den einen ihre Krankheit lässt und andere gesund macht. Wir sehen allerdings, dass viele Christen unter ihren Möglichkeiten leben. Es sind mehr krank, als krank sein müssten. Jesus lebt doch. Das hat er anfangen wollen. Sein Wort gilt. Und davon darf man Gebrauch machen. Es soll in jedem Fall, steht in der Bibel, mit uns besser werden, wenn wir krank sind und für uns beten lassen. In früheren Jahrhunderten war das noch stärker im Bewusstsein. Bevor man zum Arzt ging, ging man in die Kirche, um für sich beten zu lassen. Das war richtig. Deshalb das Krankengebet. Wir sehen auch, dass Wunder nichts beweisen. Mit wie vielen Ärzten habe ich geredet? Ach, was hat die für Erklärungen? Ich will das nicht alles zitieren. Aber die Wunder bezeugen den lebendigen Jesus Christus. Noch so ein Satz zu mitschreiben. Jede Heilung hat ein geistliches Ziel. Jede Heilung hat ein geistliches Ziel. Unser Herr will, dass wir heil werden. Und oft genug auch gesund. Und das Vorrangige ist die Heilung, das Innere. Und auch jede Heilung ist ein Zeichen für das angebrochene Reich Gottes. Unsere Zeichen sind nicht flächendeckend. Alle Zeichen weisen hin auf den Gezeichneten, auf den, dessen Hände und Füße am Kreuz auf Golgatha für uns durchgraben wurden, und dessen Seite zerstochen wurde, der dann auferstand und den Tod überwand, der lebt, damit wir glauben und durch ihn gerettet werden. Der große englische Philosoph und Schriftsteller C.S. Lewis hat gesagt, wer an Gott glaubt, der ist vor Wundern nicht geschützt. Wer an Gott glaubt, der ist vor Wundern nicht geschützt. Und das wünsche ich euch, dass ihr es ganz neu entdeckt. Dass ihr dies entdeckt. Unser Herr ist für uns. Ihr seid nicht geschützt vor dem Wunder, den lebendigen Jesus in eurem Leben zu erfahren. Ihr seid nicht geschützt vor dem Wunder, gerettet zu werden. Ihr seid nicht geschützt vor dem Wunder, heil.